SWR 2 aktuell.
Mit Vanja Weingart. Guten Abend. Und das sind die Themen bis 6:30. Hilfe aus der Luft. Die Bundeswehr hat ihren Einsatz über dem Gazastreifen begonnen. Eine Wahl ohne Wahlmöglichkeiten. Zur Abstimmung in Russland gleich ein Gespräch mit einer Russland-Expertin der Körperstiftung. Und sie verhandeln wieder. GDL und Bahn haben Gespräche angekündigt. Auch wenn es viel zu wenig ist für die Menschen im Gazastreifen, kommt Hilfe. Die ersten Hilfsgüter per Schiff sind angekommen. Das Schiff Open Arms hat seine Ladung an der Küste komplett entladen. Und die Bundeswehr hat erste Hilfsgüter aus der Luft abgeworfen. Über dem Norden des dicht besiedelten Küstenstreifens. In den Paketen waren unter anderem Reis und Mehl. Einer der beteiligten Piloten sagte anschließend in einem Interview, das von der Bundeswehr zur Verfügung gestellt wurde.
Das waren etwas über vier Tonnen an Hilfsgütern, die wir erfolgreich in den Gazastreifen verbracht haben. Die Operation war hervorragend geplant und lief unspektakulär. Dennoch war das natürlich ein spannender Tag für uns, weil es das erste Mal war, dass wir an dieser Luftbrücke teilgenommen haben.
Die Hilfe sei notwendig, betont Kanzler Scholz. Er ist gerade auf dem Weg in die Region. Berlin-Korrespondentin Sarah Beham berichtet.
Kurz vor seinem Abflug nach Jordanien und Israel wirkt der Kanzler ernst.
Aus gutem Grund fahre ich jetzt erneut dahin.
Die Lage im Gazastreifen wird immer katastrophaler.
Es ist notwendig, dass jetzt Hilfe in größerem Umfang nach Gaza gelangt.
Genau das passiert seit heute Morgen. An Fallschirmen hängen grüne Hilfspakete, darauf kleben Deutschland und Frankreich Fahnen. So sehen die Fotos der deutschen Luftwaffe aus. Auf der Plattform X, ehemals Twitter, schreibt die Luftwaffe dazu, aus etwa 1000 Metern Höhe haben wir die 4 Paletten punktgenau geliefert. Darin enthalten sind 4 Tonnen Lebensmittel und Medikamente für die Menschen am Boden im Gazastreifen. Es ist das erste Mal, dass sich Deutschland an dem Hilfseinsatz aus der Luft beteiligt. Morgen wird die nächste Hilfslieferung aus der Luft abgeworfen.
Was natürlich nicht der beste Weg ist.
Denn der Kanzler weiß, die Hilfe aus der Luft ist gefährlich. Zuletzt war es zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen, als Menschen am Boden von abgeworfenen Hilfsgütern erschlagen wurden. Vor seinem Abflug drängt Scholz daher auf andere Hilfslieferungen.
Am besten gelänge das über die Grenzkontrollpunkte und mit mehr Lastwagen.
Die Hilfe auf dem Landweg in den Gazastreifen aber läuft schleppend, wofür Israel international kritisiert wird. So warnen unter anderem die Vereinten Nationen, es droht eine Hungerkrise, wenn die Hilfslieferungen per Lastwagen nicht ausgeweitet werden. Darüber will der Kanzler mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu sprechen. Sein Besuch sei daher
jetzt, genau zu diesem Zeitpunkt, notwendig.
Sorgen macht sich der SPD-Politiker vor allem über eine israelische Militäroffensive im Süden des Gazastreifens. Er warnt daher:
Wichtig ist auch, dass nicht ein großes menschliches Unglück passiert durch eine groß angelegte Offensive in Rafah, wo viele Menschen hingeflohen sind, die an anderen Stellen in Gaza keinen sicheren Ort mehr hatten.
Scholz hofft auf eine Waffenruhe. Einfach werden die Gespräche vor Ort nicht.
Aus Berlin der Bericht von Sarah Beham. Es ist nicht das, was wir unter einer demokratischen Wahl verstehen, was seit gestern in Russland veranstaltet wird. Es ist eine Abstimmung über eine weitere Amtszeit von Wladimir Putin als russischer Präsident, bei der das Ergebnis schon feststeht. Gestern, heute und morgen haben die Wahllokale geöffnet. Es gibt einzelne Proteste dagegen, dass es keine Auswahl gibt, weil neben Putin nur Kandidaten antreten dürfen, die man nicht als oppositionell nennen kann. Die Behörden gehen gegen diese Proteste vor. Außerdem werfen russische Politiker dem Ausland vor, sich in die Wahlen einzumischen. Jürgen Buch berichtet.
Die russische Führung hat erklärt, dass der Abstimmungsprozess in Russland bisher im Großen und Ganzen ohne Störungen verläuft. Dass es auch am zweiten Tag der Wahlen vereinzelte Protestaktionen gibt, bleibt in der offiziellen Berichterstattung außen vor. Unter anderem aus dem Gebiet Krasnodar wird berichtet, dass eine Frau versucht hat, Farbe in Urnen zu kippen und damit Wahlzettel zu beschädigen. Inzwischen laufen mindestens 15 Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit ähnlichen Aktionen. In Nowosibirsk hat sich ein einzelner Demonstrant mit einem Protestschild auf die Straße gestellt. Darauf steht: Wahlen, aber keine Simulation. 3 falsche Kandidaten, die nur dazu da sind, den Hauptkandidaten nicht zu stören ungültige Wahlzettel können die Illegitimität dieser Wahl zeigen. Dazu genügt es, irgendwelche Zeichen auf den Wahlzettel zu malen. Das russische Parlament, die Duma, plant bei künftigen Wahlen gezielt gegen Protestaktionen in Wahllokalen vorzugehen. Die Abgeordnete Jana Lantratova hat erklärt, ein entsprechendes Gesetzesprojekt werde in den nächsten Tagen in Angriff genommen. Sollten die Pläne umgesetzt werden, drohen in Zukunft für Farbproteste in Wahllokalen oder ähnliche Aktionen Haftstrafen bis zu 8 Jahren. Die russische Führung beklagt angebliche Einflussversuche des Westens auf die Wahlen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat gegenüber der staatlichen Agentur TASS erklärt, die, so wörtlich, westlichen Feinde hätten schon das ganze Jahr lang alles getan, um die Wahlen zu stören. Der staatlich finanzierte Fernsehkanal Rossiya 24 berichtete außerdem von angeblich massiven Einschüchterungsversuchen gegenüber russischen Staatsbürgern, die aus Estland über die Grenze wollen, um in Russland ihre Stimme abzugeben. Dazu hat sich auch die russische Menschenrechtsbeauftragte Tatjana Moskalkova geäußert. Das ist natürlich eine Verletzung internationaler Normen und ich habe mich an internationale Institutionen gewandt, und zwar an die Kommissare für Menschenrechte bei den Vereinten Nationen und beim Europarat sowie andere internationale Stellen. Sie sollen die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf diese Verstöße lenken und Maßnahmen ergreifen, diese Behinderungen zu beenden. Die russischen Sicherheitskräfte gehen gegen einen angekündigten Protest vor, der für morgen geplant ist. Um 12 Uhr sollen am letzten Wahltag Putin-Gegner massenhaft in die Wahllokale kommen. Vorbeugend ist bereits ein enger Mitarbeiter des nicht zu den Wahlen zugelassenen Politikers Boris Nadjestin festgenommen worden. Die Behörden werfen ihm vor, sich für die 12-Uhr-Aktion einzusetzen. Russland lässt auch in den besetzten ukrainischen Gebieten über die nächste Amtszeit von Wladimir Putin abstimmen. Dagegen hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres ebenso protestiert wie auch mehr als 50 Staaten, darunter Deutschland. Die russische Staatsagentur TASS präsentiert dagegen sogenannte Experten, auch aus Deutschland, die für die Verbreitung russischer Propaganda bekannt sind. Und sie bescheinigen, dass angeblich alles völlig demokratisch läuft.
Die sogenannte Präsidentenwahl in Russland. Darüber habe ich mit Leslie Schübel gesprochen. Sie ist Russland-Expertin bei der Körperstiftung in Berlin. Frau Schübel, aus westlicher Sicht ist das keine echte Wahl, aber viele Russinnen und Russen wählen Putin doch aus Überzeugung. Warum?
Naja, wenn man sich die Situation in Russland anschaut, dann gibt es natürlich erstmal keine Alternativen. Das ist auch kein Zufall. Die wurden sehr systematisch nicht zur Wahl zugelassen. Natürlich gibt es einen eingeschränkten Zugang zu Informationen. Die Propaganda wirkt. Es gibt eigentlich keine Medien mehr, keine Fernsehsender mehr, die nicht staatlich gesteuert werden. Und da hört man natürlich dann tolle Versprechungen. Putin hat in seiner Rede gesagt, er unterstützt jetzt Kindergärten. Und es sind dann ganz viele soziale Versprechungen. Kindergeld soll erhöht werden, solche Sachen. Und das verfängt dann. Ich denke, viele hinterfragen auch gar nicht so sehr. Aber man sieht dann, dass die Selfies machen vor dem Wahllokal, das liegt nicht daran, dass sie damit angeben wollen, dass sie jetzt gewählt haben, sondern dass sie ihren Arbeitgebern beweisen müssen, dass sie da waren, weil sie ansonsten Probleme auf der Arbeit bekommen. Also es ist schon sehr viel Zwang dahinter, viel Druck und viel Angst.
Wie sieht es im Moment mit der Opposition in Russland aus? Hat die überhaupt noch eine Stimme? Existiert die noch?
Es gibt auf jeden Fall noch Opposition in Russland. Laut äußern können die sich nicht. Die kleinsten Regungen können dazu führen, dass man vielleicht erstmal kleine Bedrohungen wie Zeichen, die an die Tür gemalt werden oder jemand, der einem hinterherläuft, dass man das abbekommt, bis hin zu Anklage wegen, im Zweifelsfall ist es immer eine Diskreditierung der russischen Armee und dafür gibt es dann auch gern mehrere Jahre Haft. Wir sehen aber jetzt, dass die Witwe von Nawalny, Julia Nawalny, jetzt aus dem Ausland versucht, da die Opposition zu binden. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Veränderung auch zu dem Russland der vergangenen Monate und Jahre, dass sich diese Auslandsopposition tatsächlich mit der inländischen Opposition, denjenigen, die nicht regimetreu sind, verbindet, dass die jetzt zu Sachen aufrufen können, die ankommen. Und dazu kommen dann einzelne Akte des Widerstands. Wir haben jetzt schon ein Video gesehen, wo eine Frau Tinte in die Wahlurne gegossen hat. Das ist keine organisierte Aktion, aber das sind kleine Akte des Widerstands, die natürlich trotzdem Hoffnung machen und die auch den anderen Hoffnung machen. Und das ist im Grunde die Idee der Aktion, zu der Julia Nawalny ja jetzt aufgerufen hat, nämlich dass alle am letzten Wahltag um 12 Uhr zur Wahlurne kommen. Jetzt hat zum Beispiel die Stadt Moskau schon veröffentlicht, dass es strafbar sein soll, das so zu machen, was natürlich absurd ist. Das sind ganz normale Wahlzeiten. Aber da wird es Überwachungskameras geben und es ist ein sehr hohes Risiko, sich dann sowas anzuschließen. Aber das bleibt auf jeden Fall spannend zu beobachten, ob dieser Gemeinschaft, wir sind nicht allein in unserer Opposition-Effekt, tatsächlich stattfinden kann am Sonntag.
Haben Sie eine Idee, von wie viel Prozent Menschen wir da sprechen? Wie viel Prozent der Menschen wirklich glauben, Putin wird schon richten und wie viel Prozent da doch ihre Zweifel haben?
Ich glaube, dabei muss man sich ein bisschen auch trennen, die Zustimmung für Putin und die Unterstützung für den Krieg. Ich glaube, die Zustimmung für Putin ist noch mal größer als die Zustimmung zu diesem Krieg. Das sehen durchaus große Teile der Gesellschaft kritisch. Ich glaube, so richtig überzeugte Unterstützer von Putin sind 10-20%. Und dann gibt es eine sehr große Gruppe, denen das Ganze eigentlich relativ egal ist, die sich davon distanzieren, die möglichst wenig sich in Politik reindenken und da teilhaben möchten. Und dann ja eine relativ kleine Gruppe von nochmal 10-15%, die bereit sind, zumindest gelegentlich auf die Straße zu gehen oder sich in sozialen Netzwerken zu äußern oder auch nur zu Hause darüber sprechen, dass sie da dagegen sind. Ich glaube, die größte Gruppe sind tatsächlich die sich einfach nicht damit auseinandersetzen wollen.
Gehen wir nochmal zum Blick von außen auf Russland. Der Westen hält zusammen gegen Russland, seit den Angriffen auf die Ukraine auf jeden Fall. Aber wie isoliert ist Russland wirklich?
Ich glaube, man muss realistisch sagen, weniger, als wir uns das wünschen würden. Vermutlich würden, wenn man eine UN-Abstimmung hat, immer noch die meisten mit dem Westen stimmen. Aber große Akteure wie zum Beispiel China, auch Indien, positionieren sich ja eher ambivalent bis hin zu pro-russisch. Und ich glaube, dass das tendenziell weiter in diese Richtung gehen wird, wenn man auf Länder des sogenannten globalen Südens schaut. Südamerika, afrikanische Länder, da steht die Glaubwürdigkeit des Westens momentan auf der Kippe. Das liegt nicht nur an der Ukraine, sondern auch an anderen Schauplätzen, wie zum Beispiel Israel-Gaza. Und ich glaube, dass das sehr große Auswirkungen darauf hat, wie sehr wir Mitstreiter für den Krieg in der Ukraine, für unsere Sache finden können.
Manche Medien schreiben auch schon von einem neuen Kalten Krieg. Sehen Sie das auch so? Ist das ein neuer Kalter Krieg?
Ich tue mich sehr schwer mit dieser Bezeichnung, mit dieser Kategorie. Ich glaube, es ist schwierig, da die Narrative auch der Vergangenheit jetzt so eins zu eins zu übertragen. Gleichzeitig sieht man, es ist kein kalter Krieg. Also es ist auf jeden Fall ein heißer Krieg auf dem Schlachtfeld in der Ukraine. Und es ist durchaus wieder diese Ost-West-Konfrontation. Es geht aber weit darüber hinaus. Natürlich sind es wieder die Akteure, die auch im Kalten Krieg dabei waren. Aber ich unterstützt diese Kategorie nur sehr eingeschränkt.
Wie kann Russland wieder auf einen demokratischen Weg kommen und was kann das Ausland dafür tun?
Das ist keine leichte Frage. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns Mühe geben, denjenigen, die sich in Russland gegen den Krieg stellen, Gehör zu schenken. Wichtig ist natürlich, Klarhaltung zu bewahren bezüglich der russischen Verbrechen in der Ukraine, aber gleichzeitig auch diese Propagandageschichten von eine Ablehnung des Westens von allem Russischen zu entkräften. Aber ganz klar, der beste Weg, dieses putinsche Regime anzuknacksen, beziehungsweise vor allem die Unterstützung der Eliten für Putin zu verringern, ist ein Sieg in der Ukraine. Also der beste Beitrag, den wir für Frieden in der Ukraine und Demokratie in Russland leisten können, ist ein vereintes Agieren mit unseren europäischen und hoffentlich auch weiterhin transatlantischen Partnern in der militärischen Unterstützung der Ukraine.
Sagt Leslie Schübel, sie ist Russland-Expertin der Körber-Stiftung. Was sich in Russland tut, der Krieg gegen die Ukraine, das alles macht auch den baltischen Staaten Angst. Vor 20 Jahren kamen die Balten in die EU und in die NATO. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine baut Litauen seine Grenzsicherung aus. Im Osten des Landes entsteht zusätzlich einer der größten Militärübungsplätze im Baltikum. ARD-Reporter Christian Blenker ist in Litauen von der Grenze im Osten bis zur Grenze im Westen gereist.
Auf den Feldern liegt noch der letzte Schnee. Die beiden Grenzbeamten Aidas und Raimundas haben sich dick angezogen. Über ihren Schultern hängt ein modernes Maschinengewehr. Ihre Patrouille führt entlang eines etwa 3 Meter hohen Zauns mit Stacheldraht und Überwachungskameras. Es hat sich viel getan in den vergangenen Jahren, erzählt Aidas. Wir haben neue Autos, überall sind Überwachungskameras. Es ist viel besser als früher. Hinter dem Zaun liegt der Grenzstreifen. Rot-grüne Pfosten signalisieren, ab hier beginnt der Oblast Kaliningrad. Ein kleines Stück Russland, etwa so groß wie Schleswig-Holstein, mit Stützpunkten der russischen Armee. In der Grenzwache Vishtitis haben sie seit jeher einen kritischen Blick auf die EU-Außengrenze. Fast 50 Millionen Euro haben sie allein hier investiert in neue Kameras, neue Zäune und mehr Personal. Rolandas Krischkonis ist der Chef der Wache. Ein großer, kräftiger Mann. Fast sein gesamtes Berufsleben hat er hier verbracht. Lange sei es friedlich geblieben, erzählt er. Mittlerweile sei er sich nicht mehr so sicher, ob das auch so bleibt. Es ist nicht besonders angenehm für uns, seitdem Russland die Ukraine angegriffen hat, aber als Grenzschützer sind wir auf alles vorbereitet. Ein paar hundert Menschen lebten einst hier im kleinen Grenzort. Mittlerweile sind fast alle weggezogen. Nur wenige sind geblieben, wie Marijuana Zikauschkinje. Die 86-Jährige sitzt am Küchenfenster. Von hier kann sie direkt auf die Grenzanlage schauen. Als Kind hat sie die Besatzung durch deutsche Soldaten erlebt, dann durch die Rote Armee. Die Nachrichten von heute wecken bei der Litauerin alte Ängste.
Wenn wir die Nachrichten schauen, ist es immer das Gleiche. Es macht uns Angst. Ich schalte dann lieber den Fernseher wieder aus. Dann ist Ruhe. Ich ertrage diesen Unsinn nicht mehr. Ich bin zu alt dafür.
Auch in der Hauptstadt Vilnius ist die Sorge vor Moskau spürbar. Am Taikos-Gymnasium beginnt der Unterricht. Algis Pitautas ist hier Geschichtslehrer. Er will seiner 6. Klasse heute mehr über den Weg Litauens Richtung Westen erzählen. Ich erinnere mich noch daran, als ich ungefähr in eurem Alter war, erzählt er, und Litauen der NATO beigetreten ist. Dann geht es um das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Zeit der sowjetischen Besatzung in Litauen. Die Sorge vor Russland ist im Baltikum tief verwurzelt, selbst bei den Kindern wie der 12-jährigen Rugile.
Russland hat die Ukraine überfallen und die Ukraine versucht nun, die besetzten Gebiete zurückzubekommen. Ich kann mir vorstellen, dass der Krieg noch größer wird.
In Litauen haben sie begonnen, alte sowjetische Denkmäler zu entfernen. Bald soll in den Schulen auch kein Russisch mehr unterrichtet werden. Lehrer Pitautas findet das richtig. In den Schulen wollen wir, dass die Schülerinnen und Schüler EU-Sprachen lernen. Ab dem kommenden Schuljahr zum Beispiel Spanisch. Wir denken, dass das besser ist. Auch im Osten des Landes will Litauen ein Zeichen setzen. Das kleine Dorf Rudninkai liegt unweit der Grenze zu Belarus. In den dichten Wäldern übten einst die Sowjets. Bald sollen NATO-Soldaten kommen und auch die Bundeswehr. Eilig roden sie mit großen Maschinen die Wälder, Bauarbeiter verlegen neue Straßen. Rimantas Jamalavičius ist Kommandant der litauischen Armee. In seinem Jeep fährt er über den weichen und sandigen Boden. Das hier, sagt er, wird eines der größten Übungsplätze im gesamten Baltikum. Hier wird man bald üben, Panzer abzuwehren. Es gibt Trainingsgelände für sehr viele Soldaten, schwere Maschinengewehre, spezielle Übungsfelder für Panzer. Die Größe ist ziemlich beeindruckend. 70.000 Hektar groß sei das Trainingsgelände, erklärt er sichtlich stolz. Wenn schon im kommenden Jahr tausende NATO-Soldaten die Verteidigung des Landes trainieren, werde das Russland und Belarus abschrecken. Da ist sich der Kommandant Jamalavičius sicher.
Christian Blenker war in Litauen unterwegs. Es waren unangenehme Wochen für Menschen, die mit der Bahn zur Arbeit fahren oder verreisen wollten. Immer wieder sind Verbindungen ausgefallen durch den Streik der Lokführergewerkschaft GDL. Und der betrifft auch jedes Mal den Güterverkehr und kostet die Firmen und vor allem auch die Deutsche Bahn Millionen Euro. Heute Vormittag die gute Nachricht, Bahn und GDL verhandeln wieder. Lars Hofmann beobachtet den Tarifkonflikt für uns. Was heißt das denn jetzt?
Zumindest erstmal bis nächste Woche gibt es keine Streiks bei der Bahn. Das haben die Bahn und die GDL in wortgleichen Erklärungen mitgeteilt. Schon allein das ist ja ungewöhnlich. Und sie haben auch gesagt, dass sie zuversichtlich sind, eine Einigung zu erzielen. Und zwar schon nächste Woche, also sehr schnell. Und, Zitat, zu vielen Themen wurde eine Verständigung erreicht. Wichtigste Aussage ist aber eben für viele Kunden, bis nächste Woche. Bis die beiden sagen wollen, was sie dann vereinbart haben, soll eben nicht gestreikt werden. Einzelheiten, welche Themen schon geklärt sind, welche nicht, werden aber noch nicht verraten. Da herrscht Stillschweigen. Nur so viel, es werde im kleinsten Kreis und hinter verschlossenen Türen verhandelt. Wahrscheinlich sitzen da die beiden Chefs zusammen am Tisch oder auch Streithähne, je nachdem, wie man sie nennen will. Bahnpersonalchef Martin Seiler und GDL-Boss Klaus Weselski. Dass sie jetzt überhaupt wieder miteinander reden, liegt vermutlich an der Niederlage der Bahn vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt und auch dem Hessischen Landesarbeitsgericht vor ein paar Tagen. Die Gerichte hatten ja auch die nur noch kurzfristig angekündigten Streiks der GDL für zulässig erklärt. Und ich vermute mal, das hat jetzt auch die Bahn so sehr unter Druck gesetzt, dass sie sich wieder mit der GDL an den Tisch gesetzt hat.
Viele Bahnkunden sind genervt und haben kein Verständnis mehr für den Tarifstreit. Wie viel Hoffnung haben Sie denn, dass jetzt doch eine Lösung in Sicht ist?
Sicher ist die Einigung natürlich noch nicht, aber dass die beiden zusammen mitteilen, dass sie zuversichtlich sind, ist ein gutes Zeichen. Und wenn die beiden dann nächste Woche tatsächlich eine Einigung verkünden sollten, sind natürlich Streiks rund um Ostern, aber auch danach ausgeschlossen. Ich zumindest habe jetzt zum ersten Mal in diesem Konflikt wirklich den Eindruck, dass eine Einigung gelingen könnte. Und auch in anderen Konflikten, die ja im Moment laufen, sehe ich so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Zum Beispiel wollen ja die Lufthansa und Verdi für die Bodenbeschäftigten des Unternehmens in der Schlichtung versuchen, noch bis Ostern eine Einigung zu bekommen. Und auch die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat zugesichert, dass es rund um Ostern bei der Lufthansa keine weiteren Streiks geben soll. Das ist jetzt bei diesen ganzen Streiks der letzten Wochen zum ersten Mal so eine Phase, in der man den Eindruck hat, dass es vielleicht doch Lösungen gibt, dass es sich vielleicht doch entspannen könnte für die Unternehmen, die streikenden Beschäftigten, aber eben vor allem auch die leidgeprüften Kunden. Aber man muss auch ganz klar sagen, das ist im Moment nicht mehr als eine teilweise begründete Hoffnung.
Informationen von Lars Hofmann. Und in SWR 2 aktuell am Samstagabend, wie immer an dieser Stelle, unsere Kolumne.
SWR 2, 2 Minuten mit Laura Koppenhöfer.
In Baden-Württemberg ist die Zahl der Enkeltricks zurückgegangen. Durfte ich im Radio vermelden und freute mich. Nur noch halb so viele ältere Menschen wurden laut Landespolizei letztes Jahr von falschen Enkeln oder Nichten angerufen, um mit einer Lügengeschichte Geld abzuzocken. Oh toll, endlich mal eine gute Nachricht in diesen vor schlechten Nachrichten strotzenden Zeiten, bis ich weiterlas. Dafür hat die Zahl der Schockanrufe weiter zugenommen, weil die Betrugsmasche mit angeblichen Notfällen schockierte Menschen zu Geldübergaben zu bewegen weiterhin zieht. Oh nein, so geht's mir häufig in letzter Zeit. Vielen geht's so in letzter Zeit. Wahrscheinlich, weil angesichts von Krieg und Krisen die Sehnsucht nach guten Nachrichten so groß geworden ist. Und dann kommt mal eine daher und wird zack direkt geschluckt von einer schlechten. Der Winter neigt sich dem Ende, der Himmel ist strahlend blau, oh toll. In der Ukraine heißt blauer Himmel, dass die Gefahr russischer Gleitbomben wächst. Oh nein. Die deutschen Emissionen sind letztes Jahr so stark gesunken wie seit 1990 nicht mehr. Oh toll. Das lag vor allem an der kriselnden Wirtschaft. Oh nein. Und das Schlimmste daran, pessimistisch veranlagte Menschen, die sowieso selten was Gutes an irgendwas finden, fühlen sich permanent bestätigt, die weder Kriege noch Krisen brauchen, um immerzu im Oh-Nein-Modus herumzumosern. Das Wetter im Urlaub war schon okay, aber das Essen. Ja, den Bauplatz haben wir bekommen, aber find mal gute Handwerker. Für mich und andere optimistisch Veranlagte ist das schwer auszuhalten. Für den von uns bevorzugten Modus, der schnell von Oh nein auf Zum Glück umschaltet, scheint immer weniger Platz. Für die Freude, dass man doch relativ glimpflich davon gekommen ist. Unfall gebaut, oh nein, nur Blech kaputt, zum Glück. Das Kind bricht sich den Arm, oh nein. Die Schreibhand ist heil und OP braucht's keine, zum Glück. Der Oh-nein-zum-Glück-Modus macht die Laune besser und das Leben schöner. Doch wird er ständig weggedrängelt vom ewigen Strudel der niederschmetternden Nachrichten, der ja zusätzlich von den Algorithmen sozialer Medien und Suchmaschinen bevorzugt verbreitet wird, sodass die Weltlage noch düsterer wirkt, als sie eh schon ist. Ein Pessimismus-Intensivtraining, das notorische Schwarzmaler noch mieslauniger und sonnige Gemüter zusehends schattiger macht. Kein Wunder, dass die sich gefühlt immer öfter in Eskapismus üben, aufwendige Hobbys wiederbeleben, freiwillig die Sendungen ihrer Kinder mitgucken oder sich noch stärker in den Job werfen. Während die Moser-Fraktion natürlich weiter am Start ist und beim Pessimismus-Training täglich neue Rekorde holt. Höchste Zeit also, sich beim Optimismus-Intensivtraining anzumelden. Die Mitgliedschaft ist gratis. Oh toll. Und macht das Leben schöner. Zum Glück.
Die Kolumne von Laura Koppenhöfer. Es ist 18:30 Uhr.